Ja, hallo zum MOBA Zeitgeist Podcast. Heute spreche ich mit Johannes Lenz. Er ist Corporate Blogger bei Arcom 360 und hat Anfang April einen wunderschönen Artikel auf Medium geschrieben, der da hieß Chatbots from a German Perspective. Und darin hat er so ein bisschen despektierlich über uns Deutsche und wie wir Chatbots eigentlich annehmen, wie wir der Technologie gegenüberstehen, geschrieben. Deswegen habe ich ihn eingeladen und freue mich, dass er heute hier ist. Hallo Johannes.
Ja, hallo Heike. Ganz schön bei dir zu sein oder bei euch zu sein auch.
Ja, super. Dann würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein in das große Thema Bots und Chatbots. Um das von Anfang an einigermaßen klar zu haben, über was wir heute reden wollen. Wir haben uns nämlich abgesprochen, dass wir über die Chatbots reden wollen, also die ganzen hier schicken kleinen neuen Softwareprogramme, die uns das Leben erleichtern sollen und in den Messengern wohnen. Worüber wir nicht sprechen werden, sind Bots allgemein, unter anderem auch so etwas, was wir jetzt durch viele Wahlkämpfe erleben, wo Bots im Netz unterwegs sind und versuchen, Menschen und ihre Meinung zu manipulieren. Über die werden wir nicht sprechen, sondern wir werden über die Chatbots sprechen. Und Johannes, du hast so wunderbar vorgelegt mit deinem Artikel, und deine These ist ja, dass wir Deutschen da wieder so, ich will nicht sagen technophob sind, aber dass wir wieder so das nicht so recht annehmen wollen und da sehr dran rumkritteln. Warum meinst du, ist das so?
Ja, ich glaube, das ist, da gibt es eine Vielfalt an Gründen. Einer ist sicherlich historisch bedingt, ein anderer ist, dass man eher eben etwas abwartend ist. Allerdings sollte man das auch alles nicht verallgemeinern. Es gibt in Deutschland genügend Startups, die sich inzwischen auch mit dem Thema befassen. Es gibt eine kleine, aber feine Chatbot-Community, die sich in Großstädten wie München, Berlin oder Hamburg herausbildet, die auch sehr viele internationale Kontakte hat, die sehr gut vernetzt ist. Also sicherlich ist in Deutschland ein gewisser Skeptizismus gegenüber Chatbots zu spüren, der auch sicherlich daran liegt, dass, wenn wir von Chatbots sprechen oder wenn ich von Chatbots spreche, dann meine ich die Chatbots, die wir im Moment auf dem Facebook Messenger zur Verfügung haben. Und dort gibt es eine Zahl von etwas über 100.000 Chatbots, die es gibt. Das hat Facebook auch jetzt auf der F8 bekannt gegeben, also der David Marcus, der für den Facebook Messenger zuständig ist. Und von diesen 100.000 sind natürlich viele dabei, die durch beispielsweise kostenfreie Applikationen wie Chatfuel oder andere relativ schnell gebaut wurden und aufgrund dessen eben auch nur einen limitierten Funktionsumfang aufweisen. Und das, was wir uns oder was sich viele von Chatbots versprochen haben als die Idee und auch dann die Umsetzung und das Pushen durch Facebook kam, hat man sich relativ schnell versprochen, dass die Chatbots ja sehr umfassende, sehr persönliche, sehr irgendwo auch menschliche Assistenten, digitale Assistenten sein können und dass das ratzfatz geht. Und jetzt merken einige, dass es eben nicht so schnell geht, dass man da eben weiterentwickeln muss, dass man sich ja gewissen Dingen widmen muss, wie künstliche Intelligenz oder Stichwort Natural Language Processing, oder dass man einfach dieser Technik auch beibringen muss, wie sie darauf reagiert, wenn es kein regelbasierter Dialog ist. Und das sind alles eben natürlich Herausforderungen, die an die Entwickler gestellt werden und den in Anführungszeichen Zuschauern, also oder uns Nutzern, geht es einfach zu langsam. Und das ist so ein bisschen das, was dann auch den Skeptizismus gegenüber dieser neuen Form der Kommunikation trägt.
Das eine ist die schlechte Nutzererfahrung oder schlecht, will ich nicht sagen, ist ja nicht immer wirklich schlecht, sagen wir mal suboptimal oder nicht den Erwartungen entsprechend. Das ist das eine. Das heißt aber, dass jemand schon Erfahrungen damit gemacht haben muss. Wir merken aber auch sehr viel Ablehnung, ganz einfach vielleicht aus diffusen Ängsten heraus, weil künstliche Intelligenz ist ja, ruft bei vielen ja immer gleich so den Terminator hervor, boah, Maschinen werden intelligenter als wir und dann werden sie uns vernichten, weil sie uns für minderwertig erachten. Kann es sein, dass die Deutschen auch da so Vorbehalte haben, weil sie eigentlich befürchten, dass wenn die Chatbots wirklich mal richtige Assistenten werden, dass sie dann vielleicht Mensch und Maschine nicht mehr auseinanderhalten können? Also ist das vielleicht das, was auch Angst macht und diese Abwehrhaltung hervorruft, um das gar nicht erst auszuprobieren? Wie gehe ich denn mit dem Chatbot eigentlich um?
Ja, das kann sein. Also ich habe ich schreibe seit, glaube ich, 2015 über Messenger und über den Shift unserer digitalen Kommunikation von Social Networks wie Facebook oder Twitter hin zur Messenger-Kommunikation über Facebook Messenger oder in Deutschland stark eben auch über WhatsApp. Und mit dem Aufkommen eben der Chatbots vor anderthalb Jahren, war es natürlich so, dass die Menschen eben auch gedacht haben, dass sie da supported werden, und so richtig will das wohl offensichtlich nicht, ist es wohl nicht, offensichtlich nicht der Fall. Das Ding ist aber auch, dass die Menschen eben stärker eben über Messenger kommunizieren. Vielleicht ist auch ein Kritikpunkt, dass man die Vorstellung hat, man ist in diesem Messenger mehr oder minder privat unterwegs mit seiner ganz nahen Peer Group, also mit seinen Freunden und seinem vielleicht auch familiären Netzwerk, und dass dort eigentlich ein Chatbot oder ein Unternehmen nichts verloren hat. Und ich glaube, man muss auch dazu sagen, so ein Chatbot, mit dem sich zu unterhalten, dafür muss man natürlich auch sein Okay geben. Also sprich, man muss ihn erstmal finden, was bis vor kurzem noch nicht so leicht war. Und dann muss man eben ihm auch sagen, get started oder lass uns anfangen oder start. Wir kennen das von den WhatsApp-Newslettern, die im Prinzip funktioniert haben wie E-Mail-Newsletter. Da muss man also auch ein Double Opt-in geben und man muss die Telefonnummer, die zur Verfügung gestellt wird, auch eben in sein eigenes Telefonbuch übernehmen. Also da muss man schon sehr viel Aufwand eigentlich als Nutzer betreiben, um an diese News zu kommen. Deswegen ist das eine sehr bewusste Entscheidung. Was die Kommunikation mit dem Chatbot auf Facebook angeht, denke ich, ist das auch eine bewusste Entscheidung. Über welche Kanäle auch immer man das mitbekommt, dass der Chatbot XY existiert, man kann dann eben mit ihm sprechen. Und dann macht man eben seine Nutzererfahrung. Und die scheinen eben so im letzten Jahr oder anderthalb Jahren teilweise eben noch nicht so gut gewesen zu sein. Und ich habe ja eben so von der exotischen deutschen Insel gesprochen, die sich, was das Thema angeht, über Datenschutz unterhält und das alles nicht funktioniert und dass man eben auch keine Geduld hat und dass man mit der Technik da irgendwo auch so ein Problem hat, da einen Assistenten zu haben. Und vor diesem ganzen Hintergrund dann noch zu sehen, dass wir eigentlich in einem Land leben, was sehr von WhatsApp dominiert wird in dem Bereich Messenger-Kommunikation, tun sich einfach Herausforderungen auf für die Plattformen, Entwickler und Hersteller, aber sicherlich eben dann auch für uns Nutzer.
Ich bin absolut bei dir. Ich würde einen Aspekt, den du angesprochen hast, gerne nochmal rausgreifen. Und zwar, dass in Deutschland es offensichtlich noch nicht üblich, noch nicht gelernt ist, noch nicht getan wird, dass man über Messenger auch mit Unternehmen kommuniziert. Also sei es Kundendienst, Support, ich brauche Hilfe, oder auch im Pre-Sales, ich brauche nochmal eine Verkaufsberatung, dass da wirklich vergleichsweise weniger Nutzung herrscht als zum Beispiel in den USA. Ich habe vor, weiß ich nicht, ungefähr einem halben Jahr noch ein paar Zahlen zu Chatbots rausgesucht. Jetzt habe ich die natürlich nicht zur Hand, leider, leider. Werde die aber nochmal mit dem Podcast jetzt dann nochmal verlinken. Da bin ich auf erstaunlich hohe Zahlen gekommen, was die Nutzung von Privatpersonen in Messengern mit den Nachrichten gegenüber Corporates, also gegenüber Unternehmen angeht. Das war ein für mich überraschend hoher Wert. Wenn ich deiner These da folge, sagst du, dass die Deutschen da aber noch nicht so weit sind. Das heißt also, diese hohen Zahlen, die waren jetzt weltweit, soweit ich mich erinnere, dann doch eher wahrscheinlich sehr USA-getrieben oder aus anderen Ländern stammt, nicht von uns, weil bei uns nicht gelernt.
Ja, was heißt bei uns nicht gelernt? Also man kann ja grundsätzlich sagen, dass eben so technologischer Fortschritt oder eben so neue technologischen Ideen, die brauchen immer bis sie in Deutschland angekommen sind. Ne? Das muss man schon sagen. Ich bin nur natürlich so ein bisschen auch in der Zwickmühle, weil ich einerseits sehe, wie ja, so Social Media erfahrene Nutzer durchaus Kritik üben. Andererseits du aber auch eine Start-up-Szene hast, die sich entwickelt, die ganz spannend ist, wenn man da reinguckt und sieht, wie die Leute mit Begeisterung in kleinen Teams von maximal 5 Leuten ganz tolle Projekte zustande bekommen, die sich auch international sehen lassen können und wo du einfach auch komplexe Algorithmen bastelst und die dann dazu führen, dass du im großen Umfang ja, Serviceanfragen beispielsweise bearbeiten kannst. Und das gibt es eben in Deutschland. Also es gibt eben sowohl diese zögerliche, kritische Haltung als auch diesen Erfindergeist. Und das gehört eben beides zu diesem Bild rund um Germany. Ich habe den in meinem Text eher etwas außen vor gelassen. Bin eher etwas provokativer da eingestiegen, habe aber eben auch versucht, Mut zu machen, habe auch versucht, die Situation zu erklären mit eben dem starken Platzhirschen WhatsApp und einem Facebook Messenger, der sich sicherlich noch entwickeln muss und bin sicherlich auch auf das Unethische eingegangen. Aber ja, wir lernen und natürlich sind uns Kanäle wie Facebook Messenger oder auch Snapchat, sind uns in einem Teil der Gesellschaft eben schon vertraut und in einem anderen Teil noch nicht. Aber also wir werden das schon auch lernen und auch annehmen, einfach weil auch unsere Netzwerke, unsere persönlichen auf diesen Kanälen, also nicht von uns allen, aber von vielen, gerade eben auch von Jüngeren, dort sind und dort miteinander sprechen. Was den E-Commerce angeht und was generell Kaufentscheidungen, Kaufabsichten angeht und das über Messenger zu erledigen oder dort einen Kauf zu vollziehen. Ich glaube, das ist in der Tat noch eher etwas, was neu ist. Man kennt es von Online-Shops, da macht man das. Man vergleicht auch, man geht auch, es gibt auch Leute, die gehen eben in Geschäfte, schauen da, okay, die Hose kostet hier 50 € und dann gucken sie parallel nach bei Amazon oder Zalando oder bei wem auch immer, ob sie es da online günstiger bekommen und gehen wieder raus. Also mit Online-Shops würde ich sagen und auch den dazugehörigen Apps, Mobile-Apps ist man vertraut. Facebook Messenger, WhatsApp noch nicht ganz so. Es gibt da sicherlich Startups. Bei WhatsApp gibt es ja beispielsweise Startup, hatte ich auch mal drüber geblockt, Outfittery in Berlin, die WhatsApp als ja im Prinzip Pre-Sales, also im Prinzip eigentlich als Beratungsplattform auch genutzt haben. Die haben irgendwie relativ viele Stylisten oder Style-Experten, wie sie sie genannt haben, ausgerüstet oder eben fit gemacht mit WhatsApp, wenn sie das denn mussten. Und die beraten dann eben 24 Stunden am Tag zu jeder Uhrzeit. Kann man sich da eben über WhatsApp dann auch Vorschläge machen lassen, welche Styles für einen gut wären, was man haben möchte. Und was eben auch kommen wird über Facebook Messenger. Und der Facebook Messenger ist eben das Tool im Moment, was sich am weitesten für das Marketing eben auch öffnet, beziehungsweise für Entwickler, die beispielsweise dort E-Commerce anbieten wollen. Es gibt in Berlin ein schönes kleines Start-up, das heißt Chat Shopper, von der Antonia Ermakova gegründet. Und die basteln gerade daran, einen Checkout auf dem Facebook Messenger zu machen. Das heißt, der ganze Kaufprozess, im Hintergrund steht Zalando als Partner für eben die Fashion-Sachen, also für die ganze Kleidung etc. Die versuchen, bisher geht eben der Checkout noch über den Zalando Store und jetzt versucht man das eben über den Facebook Messenger hinzukriegen. Und das ist natürlich eine tolle Sache, weil es für mich als Nutzer eine Nutzererfahrung ist, eine User Experience, die sich nur auf den Messenger bezieht und dort abgewickelt werden kann.
Nun verspricht das ja wirklich einen schönen Kundennutzen. Also ich kann letzten Endes dialogisch die Produkte auswählen, weil wenn ich jetzt mal so aus meiner eigenen Erfahrung und ich bin wirklich durchaus in Online-Shops unterwegs, die meisten von denen haben sich in den letzten Jahren wenig weiterentwickelt und alle haben das Problem, dass sie mich erschlagen mit verschiedenen Produkten, die vielleicht für mich in Frage kommen und mit mangelhaften Filterfunktionen. Und ich muss also durch wahnsinnig viel durchscrollen, zappen, klicken, bis ich irgendwann da gelandet bin, wo ich hin will. Und das, genau diese schlechte Nutzererfahrung, wie ich es empfinde, anderen mag das ja Spaß machen, mir nicht. Also für mich kostet das einfach wahnsinnig viel Zeit. Und das sollen ja auch Chatbots dann mal heilen können, indem sie eben sehr spezifisch wissen, was ich suche. Also diese Assistenzfunktion und mich sehr genau dorthin leiten. Wenn ich dann natürlich auch noch den Checkout habe im gleichen Moment, dann wird ein Shopping-Prozess natürlich sehr einfach, sehr eingängig, sehr durchgängig. Auf der anderen Seite hinterlasse ich natürlich auch wieder Daten an einer Stelle, wo ich das vielleicht nicht will. Ist das wieder etwas, wo die Deutschen sagen so, wow, der blaue Gigant, dann weiß der auch noch ganz genau, was ich mir angucke, was ich kaufe, was ich bezahlt habe. Der hat meine Bankverbindung, wenn das alles innerhalb des Facebook Messengers läuft. Ist das auch so ein Vorbehalt, wo Deutsche dann sagen, nö, will ich eigentlich nicht?
Definitiv. Also das Thema Datenschutz ist ein auch sehr ausgeprägtes in Deutschland, auch historisch bedingt. Es gibt sicherlich noch andere Gründe, aber das will ich jetzt nicht so gerne thematisieren. Der Punkt ist natürlich, ich muss aufgrund der ganzen rechtlichen Situation als Betreiber eines Chatbots, der beispielsweise im Commerce zuständig ist, auch sicherlich angeben, was mit den Daten passiert, ja, mit den Nutzerdaten passiert, sicherlich. Also da gibt es auch, mir fällt gerade leider nicht ein, welcher Chatbot das war, aber ein deutscher, wo man am Anfang erstmal die Datenschutzbestimmungen gesehen hat und darüber informiert wurde, was mit den Daten passiert, also im Prinzip mit dem Dialog, der dann geführt wird, wie und wo der dann abgespeichert wird. Und das ist extrem wichtig. Das macht man ja auch eben in anderen Situationen. Und wir als Agentur haben eine Datenschutzbeauftragte, die eben auch uns dann eben sagt, wie man rechtlich eben sauber mit Kundendaten umgeht, sodass wir mit unseren Vertragspartnern da auch d'accord sind. Also das ist ein extrem wichtiges wichtiges Thema. Und das wird auch auf die ganze Diskussion rund um Chatbots kommen. Und da muss man eben sagen, in der Diskussion, soweit ich sie für Deutschland verfolgen kann, spielt Datenschutz eigentlich noch nicht so eine große Rolle. Man diskutiert eher über technische Probleme, über eine mangelnde User-Experience so eine gewisse Einfältigkeit der Bots. Ja, und da würde ich, der Chatbots, und da würde ich eben schon auch versuchen, ein bisschen zu widersprechen, vielleicht auch durch Beispiele. Es gibt hier in München ein Startup, das heißt eBot7, die haben einen Pilotkunden mit O2 und da geht es darum, dass man versucht, Kundenanfragen, Serviceanfragen automatisiert zu behandeln. Ja, viele Anfragen ähneln sich ja. Und kann man da nicht dann versuchen, seitens des Unternehmens eine Vereinfachung des Prozesses hinzubekommen, wie die bearbeitet werden. Und wenn das noch dazu führt, dass die Kunden noch zielgerichteter, was ihr Problem angeht, geleitet werden zu den richtigen Stellen, umso besser. Und das machen die Jungs hier mit 4, 5 Leuten, sind super vernetzt auch nach Amerika, machen auch noch ein paar Chatbot-Seminare nebenher mit sehr guten Referenten. Also das ist natürlich eine tolle Sache und im Prinzip alle sagen, soweit ich das mitbekommen habe, dass es auch immer davon abhängig ist, wie viel Daten man bekommt, die man einspeisen kann in so einen Chatbot, weil, also ich bin jetzt auch kein Techie, ich bin eher ein Kommunikationsmann, aber dass du viele Daten von dem Unternehmen bekommst, damit der Chatbot eben auch entsprechend eingestellt werden kann auf Fragen und eben da auch Antwortschemata gebildet werden können. Und ein grundsätzliches Problem im Moment eben bei Chatbots, nicht nur in Deutschland, aber eben auch, ist einfach, dass du eigentlich zwei Level hast. Du hast regelbasierte Dialoge und eben welche, die darüber hinausgehen. Also das, was du eben so ein bisschen meintest mit, dass ein Chatbot persönlicher wird und weiß, was ich mag, etc. Dafür braucht es einen Algorithmus und dafür braucht es natürlich auch Daten von mir und letztendlich aber auch Daten eben von dem Unternehmen. Und das sind so verschiedene Dinge. Also wenn sicherlich kann ich bei der Emma, diesem Chat-Shopper, Chatbot aus Berlin, wenn ich da eben dann ja eben was anderes sage, ich hätte gerne ein Auto, dann sagt Emma, das habe ich leider nicht verstanden. Und das kann ich natürlich jetzt auf die Spitze treiben und kann sagen, ich hätte gerne eine Sonnencreme, das wird sie auch nicht verstehen. Und dann hat man vielleicht in dieser Regel dann noch eingesetzt, irgendwie, okay, ich leite dich zurück zum Hauptmenü, was mir aber natürlich keine Antwort auf meine Frage gibt. Das ist eben so das, was wahrscheinlich vielen Nutzern bisher so auch passiert ist. Aber da gibt es eben dann auch noch andere Level der Entwicklung von Chatbots, wie eben mit eBot 7 oder auch mit dem Startup Mercury AI in Bielefeld, die daran sind, mit einem großen Kunden aus dem Lebensmittelbereich ein Chatbot im Bereich Rezepte zu bauen, wo sie jetzt, glaube ich, auch schon in der Beta-Phase sind, wo genau das, also dieses individuelle Fragen, also welche Fragen könnten vom Nutzer über das Rezept oder über eben einen Essensvorschlag hinaus noch kommen, beispielsweise auch vielleicht in welcher Umgebung könnte man das essen? Braucht man dazu gedimmtes Licht oder ähnliches, ja? Dass man sowas eben auch antizipiert, wenn man eben einen Chatbot konzipiert. Und das ist spannend, das ist natürlich sehr aufwendig, das hat auch viel eben mit Sprache zu tun, mit Semantik und weiß der Geier was mit allem. Und das gibt es auch eben in Deutschland. Also da ist schon eine relativ große Range, aber es braucht eben auch ein bisschen Zeit, bis so etwas dann auch entwickelt ist und eben marktreif erlangt hat.
Ja, du hattest es ganz zu Anfang auch schon mal erwähnt und jetzt über regelbasierte Chatbots komme ich da wieder zu. Mhm. Es gibt ja ein wunderschönes Tool, das da heißt Chatfuel, das ich auch mal verwendet habe, um für Mobile Zeitgeist einen Chatbot zu bauen im Facebook Messenger. Und Chatfuel ist halt stark eingeschränkt. Und ich habe also gelernt, ich habe ja erst ein bisschen einfach nur so auf blauen Dunst, da ist so eine TechCrunch-Vorlage drin, habe ich gesagt, okay, die nimmst du erstmal, modifizierst sie ein bisschen, passt sie ein bisschen auf deutsche Sprache an. Habe also erstmal gar nicht viel gemacht. Und im zweiten Schritt habe ich dann gesagt, okay, um das ein bisschen lustiger auch für Mobile Zeitgeist-Leser zu machen, habe ich dann ein Mobile Quiz reingepackt. Und das ist ja nur eine schöne Sache, die wirklich rein regelbasiert ablaufen kann. Mhm. Das funktionierte auch ganz gut und macht hoffentlich auch denen, die es gemacht haben, Spaß, sich da mal durchzuhangeln durch die Fragen. Was mir dabei aber aufgefallen ist, kaum hat man einen Chatbot draußen, fangen die Nutzer an, wirklich Dinge zu tun, mit denen man nicht rechnet. Es ist wirklich so, Mobile Zeitgeist wurde dann gefragt, wie das mit Kaffee trinken wäre, wo ich gesagt habe, Leute, darauf kann es natürlich dann keine so einfach gestrickten Baukasten wie Chatfuel, kann es natürlich jetzt keine tolle Antwort geben. Also ich habe die jetzt hinterlegt, die tolle Antwort dazu, aber vorher war die natürlich nicht da und es gab natürlich nur ein, ich leite dich ins Menü zurück. Ja. Da denke ich, sind wir auch an einem Punkt, was du auch schon gesagt hattest, die Erwartungshaltung ist wahnsinnig hoch der Nutzer, dass also jetzt diese Chatbots gleich alles Mögliche können. Und wir sind technologisch und auch von den Entwicklerskills her noch gar nicht so weit, dass wir das jetzt alles auf einen Schlag überall schon hätten. Also es gibt die Projekte, wo du gesagt hast, sind bestimmt tolle Sachen schon dabei und läuft auch sehr viel eben über lernende Algorithmen, die dann tatsächlich auf sowas reagieren könnten. Aber ein rein regelbasierter Chatbot, der kann darauf nicht reagieren, weil er die Regeln nicht hinterlegt hat. Und wenn wirklich abstruse Fragen gestellt werden, dann darf der Nutzer auch nicht damit rechnen, heute, Stand heute, technologischer Stand heute bei den meisten Chatbots, dass er eine besonders intelligente Antwort darauf bekommt.
Also definitiv. Und wir haben für unsere Agentur, du musst ja eben an den Chatbot auch an eine Seite koppeln, an der Facebook-Seite. Und wir haben das auch gemacht, wir haben uns auch Chat-Tür genommen. Wir haben im letzten Jahr haben wir uns zusammengesetzt, ein paar Leute, eine kleine Taskforce gebildet und haben uns das Thema erarbeitet, haben genetzwerkt, haben im Prinzip eigentlich alles das gemacht, um fit für das Thema zu werden. Natürlich auch, weil wir da eben Business Opportunities drin sehen, also eben auch Möglichkeiten sehen, unsere Kunden in dem Bereich zu beraten. Und kreative Vorschläge auch zu unterbreiten. Und wir haben uns eben auch Chatfuel genommen. Das war eines der ersten Tools. Und natürlich ist das limitiert, aber es ermöglicht auch Menschen, die eben nicht programmieren können. Und die gibt es ja auch. Mit nicht so einem großen technischen Horizont. Oder Erfahrungshorizont vielmehr, eben so einen kleinen Bot zu bauen. Und der ist ja auch okay. Also ich meine, wenn ich eine Agentur kennenlernen will, dann vielleicht will ich auch sehen, was der für Jobs hat. Also kann man da auch sehen. Und dann wird man eben weitergeleitet auf die Webseite. Also natürlich ist das ein ganz rudimentärer Bot im Vergleich zu denen, die ich beispielsweise genannt habe oder anderen, die es schon gibt. Aber ja, also es ist, sie haben auch, finde ich, eine gewisse Berechtigung. Aber natürlich sollte es eben auch dahin gehen, dass mir eben so ein Chatbot einen Mehrwert liefert. Und ich glaube, genau dann, wenn ich diesen Mehrwert bekomme oder wenn der Chatbot nutzenstiftend ist für mich als Nutzer, genau dann schätze ich mal, ist es mir dann eigentlich auch egal, ob das ein Chatbot ist oder eine Person. Das, was du erfahren hast, mit kann der eigentlich auch Kaffee kochen oder so, kommt, glaube ich, auch primär dadurch zustande, dass man weiß, hey, die Heike hat jetzt bei Mobile Zeitgeist einen Chatbot, komm, den testen wir mal. Und dann wird der natürlich getestet, ja, und dann werden ihm halt lustige Fragen gestellt. Und dann, geht nicht. Naja, gut, Heike, musst du noch ein bisschen üben, ja, oder musst dir dann einen Developer holen, so. Das sind halt dann so die Späße. Und das macht man ja selber auch, wenn man irgendwie, ich habe einen Automobilhersteller, ein Bekannter, hat auch ein Chatbot neulich PR-seitig eben vermarktet und bekannt gemacht. Und ich habe dann auch mal geguckt, wie funktioniert das und wie reagiert der. Und da hat sich dann auch herausgestellt, dass er relativ einfach strukturiert war. Ja, und wenn man da jetzt etwas nachsichtig ist dann und nicht so kritisch wie bei dir mit dem Kaffee trinken, dann kommt man auch an sein Ziel und ich glaube, da war es dann die Probefahrt. Der Grundgedanke ist ja eigentlich gar nicht schlecht, ja. Nur wenn man das dann so macht, würde es sicherlich Sinn machen, da noch ein bisschen mehr Zeit und auch Technik zu investieren.
Sicherlich richtig. Also für mich sind solche Sachen immer Dinge, ich probiere das dann mal aus.
Das ist
Programmierkenntnisse,
wichtig.
Sage ich mache das einfach mal und ich weiß, es gab auch keine schlechten Kritiken jetzt, dass er ein bisschen rudimentär ist, unser Chatbot. Alles ist gut. Aber ich glaube, dass zwei Sachen da noch drin sind. Das eine hattest du auch schon mal kurz angerissen, das ist so diese Frage der Ethik. Ist so ein Chatbot eigentlich ethisch vertretbar oder ist der eigentlich pfui? Ich glaube, wenn man das zusammensieht mit dem Nutzen, dem zweiten Aspekt, glaube ich, dass Chatbots ihren vollen Nutzen für uns, also dialogische Kommunikation, sehr auf uns zugeschnitten, zumindest gefühlt personalisiert. Dann auf der anderen Seite die Frage, ist es mir wirklich egal, ob das ein Mensch ist oder nicht? Was du auch schon angesprochen hattest. Natürlich möchte ich, dass mein Begehr bearbeitet wird, sei es jetzt im Service oder im Pre-Sales oder ich möchte was kaufen, was es auch immer ist. Ich glaube aber, das, was Menschen heute auch noch verwirrt und was sie unsicher werden lässt und vielleicht eben Chatbots auch ablehnen lässt, ist dieses, jetzt fühlt sich wie ein Mensch an, aber nachher ist es doch eine Maschine oder ist es doch ein Mensch. Wie du sagtest, eben auch mit Outfittery, da sind es ja tatsächlich Menschen und da wird WhatsApp als Messenger genutzt, um eine Kommunikation herzustellen. Aber ich rede ja nicht mit einer Maschine. Und ich glaube, dass es für viele schwierig ist, A, ist es jetzt Mensch oder Maschine? Und B, ich will nicht mit einer Maschine reden, obwohl das aus meiner persönlichen Sicht Unfug ist, weil wenn mein Problem gelöst wird, kann es mir eigentlich egal sein. Aber ich glaube, dass das auch Unbehagen hervorruft und diese Ethikfrage auch aufstellt. So, darf das sein, dass eine Maschine sich wie ein Mensch benimmt?
Ich glaube, es gibt Schachroboter, ne? Die sind auch, gegen die spielt man. Man, da ist die Herausforderung Mensch-Maschine. Mensch versus Maschine vielmehr. Also darf der Chatbot das? Ja, ich würde sagen, ja. Also ich sehe das Unethische erstmal nicht. Das Interessante, also vielleicht bin ich ja auch blauäugig, aber ich wurde von einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr von einer Studentin in einem Experteninterview für eine Bachelor- oder für eine Masterarbeit gefragt, ob eigentlich Bots nicht unethisch wären. Und da habe ich dann gemeint, warum? Also warum sollten die unethisch sein? Wo ist das Schlechte daran? Also wo ist etwas, was uns Menschen auch Angst machen sollte? Also ich glaube, wenn wir auf dem Weg sind, zu gucken, wie wir unser Leben digitalisieren, und das passiert einfach jeden Tag, auch hier der Podcast, die Verbindung über Skype, wir könnten am Ende der Welt sitzen und könnten ihn aufzeichnen.
Also du sitzt ja am Ende der Welt. Also
ich sitze am Ende der Welt? Na gut, München, aber es ist ein schönes Ende, das muss man wirklich sagen.
Ja, okay. Ja. Okay, ja. Okay.
Gut. Ich will eigentlich nur sagen, man darf auch nicht so, ich glaube, es ist immer wichtig, dass man nicht den Fehler begeht, nach dem Motto zu handeln, was der Bauer nicht kennt, ist er nicht. Also man sollte eben eine gewisse Aufgeschlossenheit walten lassen, auch in dem speziellen Fall gegenüber Chatbots. Man kann ihn ausprobieren und dann kann man es ja auch lassen. Es ist niemand verpflichtet, seine Hose oder Jacke oder was auch immer über einen Chatbot zu kaufen. Andererseits ein Chatbot einzurichten, mein Serviceanliegen schneller zu bearbeiten, mich schneller auf den Punkt kommen zu lassen und eben nicht 20 Minuten in der Warteschleife zu hängen und sich zu ärgern und dann vielleicht einen schlecht informierten Call Agent zu bekommen oder jemanden auch, der eben nicht genügend, Durchgriff hat oder eben nicht genügend Kompetenzen auch mitbringen. Das ist das eine. Und wenn das ein Chatbot, ein gut entwickelter Chatbot verändern kann, fände ich das super. Ja, sicherlich wird es auch schwarze Schafe bei Chatbot-Entwicklern geben und es wird auch sicherlich Chatbots geben, die nicht gut sind und so, aber die werden dann auch von Facebook auch aus dem Verkehr gezogen. Vielleicht dauert es ein bisschen, aber sie werden aus dem Verkehr gezogen. Und letztendlich dient das Ganze also auch ein bisschen dem, dass man Prozesse vereinfacht, verschnellert und uns das Leben irgendwo auch einfacher gestaltet. Und wenn ein Chatbot weiß, welche Art von Hosen ich mag und er mir dann eben, wenn ich ihn schnell frage, hast du eine Hose, eben dann drei Hosen vorschlägt, wovon mir eine auch gefällt und wir uns relativ schnell über die Größe einig werden und auch für den Preis, dann ist das ja eine coole Sache. Oder wenn es um Wissen geht oder Trainieren von Wissen oder wenn es ein Job-Chatbot ist, der mir regelmäßig Jobs schickt, die aber eben entsprechend ausgewählt sind. Und man darf auch nicht vergessen, viele von uns bewegen sich in ihrer Kommunikation oder in ihrer digitalen Kommunikation eben mittlerweile eben auf diesen Messenger. Und warum oder was spricht dagegen, solche Kommunikationsmöglichkeiten, die mir das Leben ein bisschen angenehmer gestalten, eben auch dort zur Verfügung zu haben. Also ich denke, dass die Akzeptanz auch dadurch kommt, durch gute User Experience. Da muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden und natürlich eben zweitens durch den Nutzen. Und wenn das da ist, dann denke ich, wird sich die Kritik auch ein bisschen legen. Aber bis dahin wird ja auch noch ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Also diese 100.000, ich kann leider nicht sagen, wie viel wir in Deutschland haben, aber ich denke, dass sich da noch einiges tun wird und dass damit auch die Akzeptanz steigen wird.
Davon gehe ich auch aus. Wir haben jetzt einen wunderschönen Bogen und immer sehr nutzerzentriert diskutiert. Natürlich ranken sich um Chatbots noch ganz viele andere Themen, die wir jetzt heute hier in diesem Podcast nicht mehr unterbringen werden. Unter anderem sind das natürlich Fragen, welche Benefits können eigentlich Unternehmen dadurch heben? Also wo sind hier tatsächlich Effizienzsteigerung, Kosteneinsparpotenziale? Das andere ist, wie schränkt sich eigentlich das Internet ein? Wenn Chatbots uns nur noch passgenaue Angebote machen, sehen wir den Rest, der uns ja vielleicht auch gefallen würde, vielleicht gar nicht mehr. Also die große Frage ist, was weiß ich eigentlich darüber, was ich nicht weiß, was ich noch nicht kenne? Also inwieweit, wenn das dann alles auch noch wieder in Big Blue, sprich in Facebook stattfindet, wie mächtig wird Facebook am Ende tatsächlich, was unsere Wahrnehmung des gesamten Internets angeht? Aber das sind alles Themen, die wir wahrscheinlich noch in weiteren Podcasts besprechen können und sollten, weil jetzt sind wir so weit durch, wir haben erstmal sehr nutzerzentriert geguckt und geguckt, warum wir Deutschen da so ein bisschen fremdeln bei den Chatbots, und wir sind uns einig, Johannes und ich, dass wir fest davon überzeugt sind, dass sich die Chatbots etablieren werden. Und wir Techies, die wir an den Trends immer so dicht dran sind, so früh dicht dran sind, haben immer ein großes Problem. Wir überschätzen immer die Geschwindigkeit in den kommenden 2 Jahren, sind also immer ganz ungeduldig. Wieso kommt das nicht? Das ist doch alles schon da. Und wir unterschätzen die Geschwindigkeit, die Technologien in der Etablierung haben, der kommenden 10 Jahre. Und dann sind wir ganz überrascht, ist jetzt ja alles schon da. Dann sind wir schon beim nächsten Trend und fragen uns, warum kommt der eigentlich nicht? Also wir haben immer diesen Effekt, dass wir kurzfristig die Geschwindigkeit überschätzen und langfristig unterschätzen. Das ist uns eigen. Und deswegen sind wir jetzt schon ungeduldig und sagen, wo sind jetzt eigentlich die guten Chatbots, die richtig gut verwendbaren mit einem tollen UX und mit einer super Nutzererfahrung und die wissen eigentlich alles über mich und können mich betreuen, sind mein Assistent. Da sind wir auf dem Weg, da müssen wir alle noch ein bisschen um Geduld bitten. Wir sind auf einem guten Weg und das wird nicht mehr lange dauern.
Definitiv. Also ich glaube auch, dass wir im nächsten Jahr, also ich hatte letztes Jahr einen Artikel geschrieben, dass 2017, dass 2016 das Jahr der Chatbots wird. Das war ja irgendwo auch der Fall. Also der nächste Entwicklungsschritt, der wird eben dieses Jahr kommen. Und da trägt ja auch Facebook dazu bei, also was jetzt Chatbots angeht, sich da zu öffnen, auch für die Developer zu öffnen. Und ich denke, dass sich das eben jetzt eben weiterentwickeln wird und dass wir da noch einiges sehen werden, und wir werden auch in Deutschland einiges sehen. Also das Thema ist definitiv angekommen im Marketing, auch eben bei Entscheidern. Und jetzt geht es an die Umsetzung, und da bin ich gespannt. Da wird es, denke ich, tatsächlich noch ein paar coole Chatbot-Projekte geben.
Ja, ich hoffe doch sehr stark, dass du da intensiv weiterhin drüber berichten wirst. Ich werde auf jeden Fall das, was wir angesprochen haben, hier im Podcast nochmal verlinken. Auch die genannten Startups von dir werde ich nochmal mit in den Artikel mit reinnehmen und auch nochmal die Links dazu zur Verfügung stellen. Die Zahlen, die ich jetzt nicht zur Hand hatte, reiche ich natürlich auch nochmal nach. Und alle Infos sonst, die wir so rundherum noch angesprochen haben. Und ich würde mich jetzt bei dir bedanken, Johannes. Ganz super Podcast. Wir werden das sicherlich wiederholen. Und wünsche dir noch einen arbeitsreichen Tag und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke schön. Bis zum nächsten Mal und tschüss dann, ne?
Tschüss.
Tschüss.